D-Radio Wissen. Update.
This is a remote location.
Das ist eine abgelegene Gegend, weit entfernt von allen Möglichkeiten zu landen. Ich bedauere daher sehr und sage es mit Traurigkeit, dass Flug MH370 im südlichen Indischen Ozean geendet ist.
In the southern Indian Ocean.
Das ist der malaysische Ministerpräsident Najib Razak. Es gibt keine Zweifel mehr, sagt er. Die verschollene Boeing der Malaysian Airlines ist abgestürzt. Das ist das Topthema im Update. Ich bin Jakob Müller.
Update.
Das verschollene Flugzeug der Malaysian Airlines ist nach neuesten Analysedaten in den Indischen Ozean gestürzt. Das hat Malaysias Regierungschef Najib Razak heute Nachmittag unserer Zeit mitgeteilt.
They inform me that Imasat.
Die Ermittler haben mich informiert, dass die britische Firma Inmarsat für Satellitendaten ihre Daten noch einmal neu berechnet hat. Anhand eines neuen Analyseverfahrens haben sie jetzt die Flugrichtung von MH370 rekonstruieren können. Die Boeing flog entlang des südlichen Korridors und ihre letzte Position war im Indischen Ozean westlich von Perth.
Najib verwendete das Wort Absturz selbst nicht. Er glaubt aber auch nicht, dass es noch Hoffnung gibt, Überlebende zu finden. Malaysian Airlines habe die Angehörigen der Passagiere von Flug MH370 informiert, sagte Najib. Bis jetzt ist noch keiner direkt an der ermittelten Stelle im Indischen Ozean angekommen. Udo Schmidt aus dem ARD-Studio Südostasien weiß aber, wie es weitergeht.
Ein Schiff der australischen Marine ist offenbar nah an dem Ort, an dem nach australischen Angaben zwei Objekte, grün und orange, rund und eckig auf dem Wasser treiben sollen. Eine Bergung der möglichen Wrackteile, die ein weiterer Beleg für den Absturz wären, wird wahrscheinlich erst morgen möglich sein. Chinesische Suchflugzeuge hatten zuvor mehrere weiße schwimmende Objekte auf dem Wasser gesichtet, ebenfalls im Suchgebiet im südlichen Indischen Ozean. Auch dorthin sind mehrere Schiffe unterwegs.
Insgesamt waren heute wieder 10 Flugzeuge im Sucheinsatz. Schwierig dabei ist, dass die Maschinen allein 3 Stunden brauchen, bis sie die Region erreichen, in der das Wrack vermutet wird. Jetzt ist es wichtig, dass die Wrackteile schnell gefunden werden, damit Meeresforscher errechnen können, wo die Maschine ins Wasser getaucht ist. Dabei drängt die Zeit, denn die Blackbox eines Flugzeuges funkt 30 Tage lang ein Ortungssignal. Danach wird es schwierig, sie zu finden. Und die Blackbox könnte helfen, herauszufinden, warum das Flugzeug dermaßen vom Kurs abgekommen ist und was sich an Bord möglicherweise abgespielt hat. Die Boeing 777 war vor gut 2 Wochen auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwunden. Rätselhaft ist, warum die Kommunikationssysteme an Bord ausfielen. Die malaysische Polizei ermittelt wegen Sabotage, Entführung und Terrorismus.
Was sonst noch wichtig war?
Die Ukraine zieht ihr Militär von der Halbinsel Krim komplett ab. Das hat Übergangspräsident Alexander Turchinow nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates angekündigt. Die Truppen sollen ins Kernland verlegt werden. Auch ihre Familien sollen in Sicherheit gebracht werden. Heute Morgen hatten russische Soldaten einen der letzten ukrainischen Militärstützpunkte auf der Krim eingenommen. 60 bis 80 Ukrainer sollen in Handschellen abtransportiert worden sein. Außerdem ist ab heute der Rubel offizielle Landeswährung auf der Krim. Vorher hatte Russland die Krim in seine Föderation aufgenommen und die Ukrainer zum Abzug aufgefordert. Der Anschluss an Russland wird international nicht anerkannt. Heute Abend beraten auch die 7 führenden Industrienationen über das Verhalten Russlands. Sie treffen sich am Rande des Atomgipfels in Den Haag, ausdrücklich ohne Russland. US-Präsident Barack Obama sagte im Vorfeld:
We're united in imposing a cost on Russia for its actions so far.
Die USA und Europa seien sich einig, dass Russland für sein bisheriges Handeln einen Preis bezahlen müsse, unterstrich der US-Präsident.
We're united in imposing a cost on Russia for its actions so far.
Amerika und Europa seien vereint in der Unterstützung für die ukrainische Regierung und Bevölkerung.
Die Verwaltung und die Kitas in Brandenburg, Berlin und Baden-Württemberg waren heute wegen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst teilweise lahmgelegt. Die Angestellten fordern einmalig 100 Euro und 3,5% mehr Gehalt. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als zu hoch ab. In den nächsten Tagen wird auch in anderen Bundesländern gestreikt. Zum Beispiel will Verdi in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch und Donnerstag fast den ganzen Personennahverkehr blockieren. Ende März gehen die Tarifgespräche in die nächste Runde. In einem Massenprozess sind in Ägypten 529 Menschen zum Tode verurteilt worden. Sie sollen im August letzten Jahres an der Ermordung eines hochrangigen Polizisten beteiligt gewesen sein. Damals hatte es in ganz Ägypten Unruhen gegeben, aus Protest gegen den Sturz des islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi. Ägyptische Medien berichten, dass nur 147 Angeklagte anwesend waren, als die Todesurteile gesprochen wurden. Anna Osius mit den Einzelheiten.
Das heutige Urteil kam völlig überraschend. Der Prozess hatte erst am Samstag begonnen und war nach wenigen Minuten wieder vertagt worden. Beobachter sprechen von einem Schnellprozess, in dem es beispielsweise keine Verteidigungsrede der Muslimbrüder gegeben haben soll. Nur 16 Angeklagte wurden freigesprochen. Ein Berufungsverfahren gegen die 529 Todesurteile wurde vom Gericht zugelassen. Außerdem muss der Großmufti von Ägypten, der islamische Rechtsgelehrte, den Todesurteilen noch zustimmen. Derzeit befinden sich nur rund 150 der mehr als 1000 Angeklagten in Haft. Die anderen sind gegen Kaution auf freiem Fuß oder flüchtig. Der Anführer der Muslimbrüder, Mohamed Badieh, soll sich morgen in einem weiteren Prozess wegen Mordes verantworten.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
In den sozialen Netzwerken wird die Verurteilung von über 500 Anhängern der Muslimbruderschaft in Ägypten heftig diskutiert. Chris Berndt postet auf Facebook: Das ist unverhältnismäßig und grausam. Furchtbar aus humanitärer sowie rechtlicher Perspektive. So wird es sicherlich keine Aussöhnung zwischen den zwei großen Lagern in Ägypten geben. Yildiz Davis findet harte Worte. Desto weniger von den Idioten, desto schneller kehrt Frieden ein. Seien es die Muslimbrüder oder andere Gruppierungen religiöser Art in der Türkei oder arabischen Ländern, sie achten keine Menschenrechte. Lieber eine Säkularisierung durch das harte Eingreifen des Militärs als diese wandelnden Zeitbomben. Gerrit Petrat hält dagegen. Echt krass, dass Leute den Mord an 500 Menschen gutheißen. Ob man Muslimbrüder mag, ich tue es nicht, oder nicht, ist dabei doch völlig egal. Wir reden hier von Massenmord. Und Lutz Rolf findet noch etwas anderes bedenklich. Eine Militärdiktatur verurteilt 529 Menschen zum Tode. Und wir fahren dorthin und verbringen entspannt unseren Urlaub. Gute Erholung.
Was noch wichtig wird.
Wie viel Einfluss darf die Politik auf das ZDF als öffentlich-rechtlichen Sender nehmen? Darüber fällt morgen das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Grundsatzentscheidung. Die Richter müssen sagen, was genau unter dem Begriff der Staatsfreiheit im Grundgesetz gemeint ist. Rheinland-Pfalz und Hamburg meinen, dass das nicht ausreichend gewährleistet ist. Auslöser für die Klage der Länder war der Streit um die Wahl des neuen ZDF-Chefredakteurs vor gut 4 Jahren. Damals hatte eine unionsnahe Mehrheit im Verwaltungsrat verhindert, dass der Vertrag von Nikolaus Brender verlängert wurde, gegen den Willen des damaligen ZDF-Intendanten. Das ZDF hat laut Staatsvertrag 2 Aufsichtsgremien. Im Fernsehrat sitzen 77 Mitglieder, die das Programm überwachen, den Haushalt genehmigen und den Intendanten wählen. 33 der 77 Mitglieder kommen von Bund, Ländern und den Parteien. Daneben gibt es den Verwaltungsrat, der dem Intendanten auf die Finger schaut. Hier sind 6 von 14 Mitgliedern Politiker oder ehemalige Politiker. Rheinland-Pfalz und Hamburg sind der Meinung, dass das zu viele Politiker in den Gremien sind. Sie wollen deshalb eine neue Struktur, die mehr Staatsferne gewährleistet. Bioprodukte in der EU sollen in Zukunft strenger kontrolliert werden. Wie genau die Kontrollen aussehen sollen, will EU-Kommissar Dacian Cioloş morgen sagen. Schon jetzt ist aber bekannt, dass es für den Einsatz von konventionellem Futter oder Saatgut weniger Ausnahmen geben soll. Außerdem werden wohl die Grenzwerte für Verunreinigungen durch Pestizide oder gentechnisch veränderte Produkte verschärft. Die Ökobranche fürchtet, dass zu strenge Auflagen kleinen Biobauern das Leben schwer machen werden. Agrarkommissar Cioloş begründet die strengeren Regeln damit, dass manche Bauern auf die gestiegene Nachfrage nach Bioprodukten mit Betrug reagiert hätten.
Und sonst in der Welt?
Die USA schicken mehr Soldaten und Flugzeuge nach Uganda, um den Rebellenführer Joseph Kony zu finden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen 150 zusätzliche Kräfte entsendet werden. Bis jetzt suchen 5000 ugandische Soldaten nach dem Warlord. Dabei werden sie von 100 US-Soldaten unterstützt. Seit 2005 fahndet der Internationale Strafgerichtshof per Haftbefehl nach Kony. Ihm werden vor allem im Norden Ugandas schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen. Kony ist Anführer der Lord's Resistance Army. Die Rebellengruppe ist aber mittlerweile auf 250 Anhänger zusammengeschrumpft. Die Flüchtlingskinder in australischen Asylbewerberlagern leiden häufig unter schweren psychischen Störungen. Das sagt die australische Menschenrechtskommission, nachdem sie die Situation der Kinder in einem Lager auf der Weihnachtsinsel untersucht hat. Manche Kinder hörten auf zu sprechen, schlügen ihre Köpfe gegen die Wand oder würden sich selbst beißen. Die rigorose Einwanderungspolitik Australiens ist international umstritten. Erst im Februar kam es in einem australischen Flüchtlingslager in Neuguinea zu Krawallen, bei denen ein Asylbewerber starb und Dutzende verletzt wurden. Trotz der Vorfälle lehnt die australische Regierung eine Änderung des Asylrechts bisher ab. Auf dem Mount Everest ist es zu voll. Nepals Regierung will deshalb die Zahl der Bergsteiger am Gipfel reduzieren und die Ströme besser leiten. Dazu sollen neue separate Seile befestigt werden, getrennt für die Kletterer, die aufsteigen, und für diejenigen, die absteigen. Außerdem teilte die Regierung mit, das Basislager werde die Bergsteiger strenger kontrollieren und sich mit Expeditionsleitern abstimmen. Die Saison auf dem Mount Everest geht von März bis Mai. Mit den Maßnahmen reagiert Nepal auf jahrelange Kritik. Dem Land wurde vorgeworfen, zu wenig zu tun, um mit der steigenden Zahl der Bergsteiger fertig zu werden. Dabei nimmt der Staat Millionen von Dollar an Klettergebühren ein. Der Mount Everest ist mit 8.848 Metern der höchste Berg der Welt. Seit der Erstbesteigung 1953 waren schon mehr als 3000 Menschen oben.
Wissensnachrichten.
War der Ball drin oder nicht? Diese Frage hat sich schon in den verschiedensten Fußballspielen gestellt. Egal ob 1966 in Wembley beim Spiel Deutschland gegen England oder in der Fußball-Bundesliga. Und letzten Endes lag die Entscheidung darüber, ob der Ball vor oder hinter der Linie war, immer im Auge des Schiedsrichters. Und seine Entscheidung galt auch, wenn in der Wiederholung der Spielszene am Fernsehbildschirm klar wurde, dass der Schiedsrichter sich geirrt hatte. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten hat die Entscheidung der Deutschen Fußballliga zum Thema Torlinientechnologie heute verfolgt. Kerstin, was hat die DFL entschieden?
Die Vertreter der 36 Bundesliga-Vereine haben heute entschieden, dass erstmal alles bleibt, wie es war. Sprich, kein Einsatz von Technik jedweder Art in den deutschen Profiligen. Die Entscheidung des Schiedsrichters gilt, auch wenn sie sich später als falsch herausstellen sollte.
Torlinientechnologie, was heißt das genau?
Wie der Name schon vermuten lässt, werden dabei technische Hilfsmittel genutzt, um zu überprüfen, ob der Ball hinter der Linie, also der Torlinie, war oder nicht. Denn der Schiri steht natürlich nicht immer ganz direkt daneben und kann das wirklich per Augenmaß entscheiden.
Weil dann entscheidet er manchmal falsch, ich sag nur Phantomtor.
Stimmt, das war Stefan Kießling beim Spiel Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim im letzten Oktober. Das ist das jüngste Beispiel für eine falsche Schiedsrichterentscheidung. Bei dem Spiel köpfte Leverkusens Stefan Kießling den Ball ins Tor, nur leider von der Seite. Dass der Ball trotzdem im Tor landete, lag ganz einfach an einem Loch im Netz. Das hat der Schiedsrichter aber nicht gesehen. Das Tor zählte und auch Hoffenheims anschließende Klage vor dem DFB-Sportgericht scheiterte.
Aber das ist doch Quatsch. Ein Tor darf doch nicht gelten, wenn der Ball durch ein Loch im Netz fliegt.
Eigentlich nicht. Und ein Tor darf auch nicht gelten, wenn der Ball nur vor der Linie auftitscht. Aber so ist eben die Policy. Der Schiedsrichter entscheidet und was er entscheidet, gilt. Und so wie es aussieht, wird die Diskussion um technische Hilfsmittel im Fußball, zumindest im deutschen Profifußball, noch eine Weile länger geführt werden müssen. Die meisten deutschen Profivereine haben sich heute jedenfalls gegen den Einsatz technischer Hilfsmittel als Unterstützung für Schiedsrichter entschieden.
Noch zu einem ganz anderen Thema. Heute ist ja auch Welttuberkulose-Tag. Tuberkulose ist ja laut Weltgesundheitsorganisation noch immer die zweittödlichste Infektionskrankheit nach AIDS. Und das, obwohl Tuberkulose behandelbar ist.
Das stimmt, und zu solchen Welttagen werden ja immer ganz gerne auch neue Studienergebnisse präsentiert. So auch heute beim Welttuberkulose-Tag. Und zwar haben Wissenschaftler aus Boston und Phoenix mal überprüft, wie viele Menschen unter 15 Jahren an multiresistenter Tuberkulose erkrankt sind. Das ist die Form der Tuberkulose, gegen die einige Medikamente nicht wirken. Unter anderem die beiden Standardmedikamente Isoniazid und Rifampicin.
Und gab es dabei ein überraschendes Ergebnis?
Das kann man wohl sagen. Die Weltgesundheitsorganisation ist nämlich bisher in ihren Schätzungen davon ausgegangen, dass jedes Jahr etwa 500.000 Menschen unter 15 Jahren an Tuberkulose erkranken. Die Wissenschaftler kommen aber in ihrer Hochrechnung auf das Doppelte. Sie glauben, dass sich jedes Jahr 1 Million Menschen unter 15 Jahren mit Tuberkulose anstecken.
Dann gab es heute noch eine Veröffentlichung, die des Weltklimaberichts nämlich.
Genau, und der hat festgestellt, dass Australien 2013 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hatte. In Argentinien war es das zweitwärmste. Und auch ganz generell waren die Temperaturen auf der Südhalbkugel 2013 besonders hoch. Das steht in dem Bericht, den die Weltorganisation für Meteorologie heute in Genf vorgestellt hat. Weltweit betrachtet war 2013 das sechstwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nach Einschätzung der Wissenschaftler zeigt der Bericht auch, dass sich die Erderwärmung fortsetzt. Deutschland hatte 2013 übrigens auch einen sehr warmen Winter. Die Temperaturen lagen mit gut 3 Grad über dem langjährigen Mittel.
Danke, Kerstin.
Wetter.
Bis in die Nacht bleibt es in Deutschland nass und es kann auch Gewitter geben. Oberhalb von etwa 500 Metern fällt Schnee. Nachts sinken die Temperaturen auf Werte zwischen +3 und -4 Grad. Vor allem, wenn der Himmel aufklart, kann es auf den Straßen glatt werden. Im Laufe der Nacht ziehen die Schauer dann ab, morgen bleibt es aber wolkig. Nur im Westen und Südwesten lässt sich auch mal länger die Sonne blicken. Mehr als 3 Grad in den Alpen und 12 Grad am Rhein sind trotzdem nicht drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.